um das Potenzial der Sektorenkopplung zu heben, müssten wir in eine nahezu All-Electrical Society gehen, ja.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir sprechen hier ständig über das Energiesystem mit ganz tollen Experten. Und wenn euch das auch interessiert und ihr das ganz spannend findet, dann drückt doch gerne auf Abonnieren und empfehlt uns auch weiter und hinterlasst auch einen Kommentar.
Wir sprechen heute mit einem herausragenden Gast und zwar Professor Dr. Veit Hagenmeier. Grüß Sie.
Ich grüße Sie auch. Hallo.
Herr Hagenmeier, Sie sind Direktor des Instituts für Automation und angewandte Informatik am Karlsruher Institut für Technologie. Sie sind Sprecher des dortigen Energy Lab, Europas größte Forschungsinfrastruktur für erneuerbare Energie. Und außerdem sind Sie Sprecher des nationalen Helmholtz-Programmes Energiesystemdesign. Ja, Herr Hagenmeier, wir sprechen heute über Sektorenkopplung. Wir sprechen über die Verbindung der Sektoren Elektrizität, Wärme, Verkehr und der Industrie. Wie können Sie es eigentlich erklären, dass diese Sektorenkopplung noch nicht in aller Munde ist?
Einerseits, weil er implizit bekannt ist. E-Mobilität ist Sektorenkopplung. Der Einsatz von Wärmepumpen ist auch Sektorenkopplung. Der Teil der Sektorenkopplung, der spannend wird, um die Energiewende zu ermöglichen, der ist den meisten deshalb noch nicht so im Begriff, weil der dann besonders bedeutsam wird, wenn wir sehr viel mehr erneuerbaren Strom produzieren in einem Moment, als in dem Moment abgenommen werden kann. Also in dem sozusagen dieser erneuerbare Strom in anderen Sektoren entweder gespeichert oder durch entsprechendes Demand-Side-Management gleich genutzt wird.
Ja, nun erleben wir derzeit so in den letzten Monaten einen massiven Angriff auf den europäischen Emissionshandel, den ETS, durch Industrievertreter, aber gleichzeitig auch durch die Politik auf nationaler, aber auch EU-Ebene. Und in der EU, da wurde jetzt jüngst der Emissionshandel für die Sektoren Gebäude und Verkehr nun nochmal verschoben auf das Jahr 2028. So, und wenn man das jetzt, sich jetzt mal vergegenwärtigt, dieser CO2-Preis für diese Sektoren auch, wäre ja eigentlich sehr, sehr wichtig. Sodass wir dann tatsächlich zu Anreizen kommen für eine Elektrifizierung und dann wiederum auch, dass diese Sektorenkopplung dann vorangetrieben wird. Wie weit wirft uns denn dieser Angriff auf den ETS bei der Sektorenkopplung zurück?
Das ist so ein Balanceakt, den jede Gesellschaft durchzuführen hat. Einerseits wollen wir möglichst bald erneuerbar sein, gleichzeitig aber darf uns die Wirtschaft nicht abschmieren. Ich selber tue mich ganz schwer, ja, weil ich am liebsten hätte ich morgen natürlich ein System aus rein 100% erneuerbaren Energien. Aber wie ich gesagt habe, gleichzeitig will ich auch nicht, dass meine Kinder und vielleicht eines Tages Enkel dann ein deindustrialisiertes Land vorfinden. Also es gibt einfach keine einfache Antwort darauf. Ja. Zur Sektorenkopplung, was wir ja leisten können müssen, ist in Dunkelflauten, wenn eben Photovoltaik wenig bringt und die Windkraftanlagen auch wenig bringen, das Land irgendwie zu versorgen. Das wäre jetzt die Versorgungssicherheitsaspekte und das zu einem Preis, der noch irgendwie vernünftig ist. Dazu wird es auf jeden Fall Sektorenkopplung brauchen, wenn wir nicht alles importieren wollen, zum Beispiel aus französischen Kernkraftwerken oder aus polnischen Kohlekraftwerken, dann brauchen wir im Grunde genommen eine Überkapazität an Erneuerbaren, die dann für diese Periode, 2 Wochen kann man nicht mit Lithium-Ionen-Batterien machen, ja, dann wird man andere Speicherformen brauchen, wahrscheinlich Wasserstoff oder gleich durchmethanisieren, um diese dann in diesen 2 Wochen aus den Speichern wieder zu verstromen.
Wenn man an Sektorenkopplung denkt, dann denkt man natürlich auch immer sofort an Effizienzgewinne. Ist klar, wir haben ein elektrifiziertes System und können dann unterschiedlich verschieben das Ganze und haben diese Flexibilitäten da drin. Können Sie uns das vielleicht mal darstellen? Da gibt es ja mit Sicherheit solche Vergleiche oder Gegenüberstellungen, wenn wir uns jetzt die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr anschauen. Wie sind denn so die Wirkungsgrade jetzt so derzeit des fossilen Energiesystems jetzt gegenüber eines elektrifizierten Energiesystems in den Sektoren?
Nehmen wir mal als Beispiel einen Ottomotor. Ne? Der hat bei einem Verbrenner einen Wirkungsgrad von 25% ungefähr, also über den Daumen. Natürlich hat ein Elektromotor einen Wirkungsgrad von, ich glaube, mit Leistungselektronik 95, 96, 97, 98%. Die Frage ist aber, woher kommt der Strom? Also wenn ich jetzt, ist eine Bilanzierungsfrage, nehme ich jetzt für Ihre Frage, um die zu beantworten, nehme ich jetzt an, dass der Gesamtstrom, der in diesem Auto umgesetzt wird, dass der aus der hauseigenen Photovoltaik kommt. Ja, dann hätte ich jetzt einen Wirkungsgrad von 95, 96, 97, 98%. Wenn ich aber den Strommix eines Landes ansetze, in dem dann auch sehr viele Fossile natürlich auch anteilig drin sind, dann wird es mit der Wirkungsgradberechnung schon schwierig. Noch schwieriger wird es, wenn man die ganzen vorgehaltenen, also Stromnetzstabilitätsaktivitäten, die im Hintergrund sozusagen ständig passieren und entweder dann über Kernkraft oder Kohlekraft oder Gasturbinen bereitgestellt werden, nicht das alles versuche mitzurechnen.
Genau, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir in Zukunft eine volle Elektrifizierung haben, also komplett erneuerbare, jetzt nicht ein jetziger Strommix mit 50-60%, sondern wirklich in Zukunft, wenn auch eine Sektorenkopplung dann tatsächlich die volle Wirkung entfalten könnte. Wenn man das irgendwie versucht gegenüberzustellen, da sind doch dann auf jeden Fall Effizienzgewinne drin, oder nicht?
Wenn das bezahlbar ist, dann haben Sie bezüglich der Effizienzen sehr große Gewinne, klar. Ja, also ich habe ja vorher schon gesagt, bei der Mobilität habe ich Ihnen schon angedeutet, welche Effizienzen ein Elektromotor im Normalfall hat. Bei der Wärme würde man davon ausgehen, dass man dann überall Wärmepumpen entsprechend einsetzt, gehen wir mal von einer Arbeitszahl von 3,5 oder so oder 3 oder 4 aus. Das ist also, man kriegt dann wärmeseitig gesehen 300-400% des eingesetzten Stromes. Ja, in der Industrie würde man dann die Industrie durchelektrifizieren. Dort gelten dann ähnliche Bedingungen. Die Industrie lebt ja als braucht als Anwendung hauptsächlich motorische Anwendungen. Da gilt dasselbe, was über das Auto gesagt wurde. Und dort, wo es um Wärmeanwendungen geht, da hängt es dann vom Niveau ab, also vom Temperaturniveau. Da wird man dann nicht immer auf der Arbeitszahl von 3-4 kommen, aber vielleicht auf 2 oder so. Ja, also auf jeden Fall auch positiv. Und der Stromsektor ist ja dann eh klar, dass er 100% erneuerbar getrieben ist. Und damit gibt es da keine Effizienzverluste, sondern also bis auf die Umsetzungsverluste, die dann bekannt sind von Sonne auf Photovoltaik oder dasselbe gilt für Windkraftanlagen.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, lass uns über Wechselpilot sprechen. Du weißt, ich wechsle ja akribisch Jahr für Jahr meine Anbieter für Strom und Gas. Da fragst du immer, Patrick, warum machst denn du das eigentlich? Die Wahrheit ist, mir macht es ehrlich gesagt total viel Spaß, immer die günstigsten Spardeals abzugreifen. Das Einzige, was daran halt ein bisschen nervt, ist, dass man diese Kündigungstermine im Kopf behalten muss. Das nervt auch meine Frau, weil wenn ich das mal vergesse, dann kann es richtig teuer werden. Und genau dafür, da gibt's jetzt Wechselpilot.
Ja, Wechselpilot übernimmt diese jährlichen Wechsel und sucht pünktlich dann zum nächsten Vertragsjahr immer wieder die besten Strom- oder Gastarife für dich aus. Und so musst du dich dann um gar nichts mehr kümmern und sparst trotzdem noch. Ich habe mal bei Wechselpilot über den Tarifrechner meine Ersparnis berechnet und da schlagen die dann für meinen Wohnort 3 günstigere Tarife vor. Ich kann dazwischen den Preissieger, der Expertenempfehlung und der Öko-Alternative auswählen. Wechselpilot wechselt dann ganz automatisch für mich zu diesem Anbieter und übernimmt die komplette Kommunikation mit den Versorgern. Und dasselbe dann Jahr für Jahr, ohne dass ich dann damit noch irgendwelchen Stress habe.
Genau, ich kann diese Tarife bei Wechselpilot dann ganz bequem selber auswählen, falls ich das will, oder mich automatisch in die Expertenempfehlung wechseln lassen. Wechselpilot erinnert mich dann immer vorab zum Ablauf des aktuellen Vertragsjahres. Und für alle Hörer, die jetzt fragen, wie finanziert sich Wechselpilot eigentlich? Ganz einfach, 20% der Sparsumme, die geht als Servicegebühr an Wechselpilot. Und wenn Sie, liebes Publikum, jetzt auch wechseln möchten, dann können Sie sogar doppelt sparen. Mit dem Code GELADEN20 bekommen Sie bei Wechselpilot 20 Euro Cashback zu Ihrem ersten Wechsel dazu. Link wie immer in der Beschreibung. Dann gehen wir aber trotzdem mal die einzelnen Sektoren jetzt mal durch, also Strom, Wärme und Verkehr, wie denn da die Elektrifizierung in Deutschland so vorangeht. Haben Sie da ein paar Zahlen für uns?
Also ich habe mitgebracht vom Umweltbundesamt die Zahlen bis 2024, Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch, das ist für Strom, letztes Jahr 54,1% gewesen. Bei Wärme, ich gehe davon aus, dass es nicht rein Strom ist, da ist es 17,8% und im Verkehr ist es 7,3%. Beim Verkehr sehen Sie eben, dass sehr viel noch auf fossilen Brennstoffen basiert.
Das heißt, wir haben natürlich schon Sektorenkopplung, Sie haben das ja gerade beschrieben, die Wärmepumpen, die E-Autos, bestes Beispiel. Nun ist aber die Sektorenkopplung ja deutlich komplexer und größer, wenn man das wirklich mal so ganzheitlich denkt für die Zukunft. Was denken Sie denn, was sind denn irgendwie Kipppunkte oder besondere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass das dann so richtig vorwärts geht mit der Sektorenkopplung?
Es wird eine Frage sein, welchen Strompreis man bereitstellen kann. Da sieht man jetzt wieder diese Verflechtung aus Ökonomie, Ökologie und Versorgungssicherheit, weil sie ja für die Nutzung von Strom in den einzelnen Sektoren müssen sie ja investieren. Ja, so eine Wärmepumpe kostet halt einfach Geld. Ein E-Mobil anzuschaffen kostet auch Geld und ist auch jetzt im Moment noch teurer, als wenn sie die entsprechende Verbrennerklasse kaufen würden. Ne? Damit es sozusagen so einen Weg hin in die Sektorenkopplung noch verstärkt gibt, muss der Strompreis so darstellbar sein, dass ja, man entsprechend umsteigt.
Und wie kriegen wir das hin?
Und dafür braucht es schlicht und ergreifend vorgehaltene Backup-Kapazität. Und das kostet auch recht viel Geld. Ne? Also im Moment der Dunkelflaute müssen Sie ja irgendwoher die Leistung beziehen. Und wenn Sie die nicht nur aus dem Ausland beziehen wollen, dann müssen Sie im Inland eine Form von thermischem Kraftwerk bereithalten. Also Gasturbinen, die dann hoffentlich auf Wasserstoffbasis laufen. Die laufen aber sonst nicht, wenn wir sehr stark ausgebaut sind. Kosten aber viel Geld. Und das ist so eine Abwägungssache, die uns nicht leicht fällt, sagen wir mal so.
Wenn wir jetzt alles elektrifizieren und dann Sektorenkopplung dann auch wirklich durchziehen und dann auch diese Effizienzen dann mitnehmen natürlich, wie wird sich denn dann der Strombedarf jetzt zum Beispiel bis 2050 entwickeln für Deutschland?
Ich verwende jetzt die Energiewende integrativ denken. Da haben die Kollegen von der Technikfolgenabschätzung und die sagen fürs Jahr 2045, dass die direkte und indirekte Elektrifizierung den Strombedarf auf 1100 bzw. 1300 Terawattstunden jährlich ansteigen lässt.
Wir wissen ja, dass im privaten Bereich da draußen ganz viele Häuser, private Einzelhäuser, sozusagen PV-Anlagen sich aufs Dach schrauben, haben alle Energiemanagementsysteme. Viele Leute kaufen sich E-Autos, einen Heimspeicher mit dynamischen Stromtarifen und koppeln dann da auch ihre Wärmepumpe. Warum soll das jetzt eigentlich nicht als Blaupause auch für die Industrie irgendwie so gelten? Also ich verstehe es nicht ganz genau. Sie haben ja auch sogar vorgerechnet, dass die Wirkungsgrade relativ klar Richtung Strom, sowohl in der Erzeugung als auch im Verbrauch deuten. Ich verstehe es nicht ganz genau, warum Sie da nicht viel euphorischer eigentlich hier in dem Podcast auftreten.
Ich verstehe Sie, warum Sie mich fragen. Ich sehe eben sehr viel mehr Hemmnisse aus systemischer Sicht, als es Ihnen wahrscheinlich bewusst ist. Ich will das schon auch hin, so ist es nicht. Also wir haben Hindernisse aus systemischen Gründen in diesen Zukunftsszenarien, die die meisten nicht mitdiskutieren und mitdenken, wenn es um solche Zukunftsdinge der Sektorenkopplung geht. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich bin absolut dafür, nur der Weg wird viel schwieriger, als es so zunächst leicht aussieht. Weil immer zusätzlich neben der technischen Machbarkeit, die Sie ja gerade wieder erwähnt haben, Wirkungsgrad und so, ist immer auch dann plötzlich die ökonomische Frage im Raum und immer auch die Versorgungssicherheitsfrage. Plus, manche machen aus diesem Energietrilemma ein Tetralemma, nämlich die Frage ist, was akzeptiert die Bevölkerung? Wir erleben ja, dass Menschen, obwohl es noch gute Windkraftstandorte gibt, diese Windkraftanlage nicht wollen, ja, weil sie ihnen den Blick verstellt. Oder die Höchstspannungsgleichstromtrassen, die wir dringend benötigen, zum Beispiel, die wollen sie auch irgendwie nicht sehen und in der Erde haben. Aber ohne die geht's halt nicht. Also zum Beispiel für Deutschland, jetzt mal national gesprochen, wir können zwar das Szenario 2028, 2030 mit sehr viel Wind in Schleswig-Holstein. Das können wir mit diesen Höchstspannungsgleichstromleitungen nach Süden gewährleisten, brauchen aber dann im Süden alle Pumpspeicherkraftwerke und auch Gasturbinen, um den Gradienten, ja, der sich dann einfach, wenn dort viel PV ist, an Leistungserzeugung, um den entsprechend gegenzubalancieren, um überhaupt das System stabil zu halten. Also es ist nicht so einfach. Ich würde es mir gerne einfacher wünschen, ja.
Bei Sektorenkopplung sprechen wir doch über sehr örtlich begrenzte Lösungen, zum Beispiel für das Unternehmen, wo dann die E-Autos von den Mitarbeitern tagsüber geladen werden. Denn die Sektorenkopplung besteht auch darin, dass irgendwie ein großer Speicher im Unternehmen steht, der dann eben diese Spitzen abdämpfen kann. Und so ganz grundsätzlich, wenn man eine Wärmepumpe als Energieversorger auch für die Warmwasseraufbereitung irgendwie nutzt, dann ist das doch eigentlich relativ unabhängig vom Stromnetz.
Nein, da geht die Gesamtbilanz nicht auf. Also im Normalfall, auch gerade für Industrieunternehmen, kriegen sie gar nicht über die lokale Produktion, also mit PV auf den Dächern. Sie schaffen es nicht, lokal so viel Strom so zu erzeugen, dass sie auch in der Tagesbilanz sozusagen damit hinkämen. Das ist gerade für die Industrie schwierig, weil die doch sehr viel mehr Energie braucht, als man sich das vorstellen kann. Ich selber war mal bei der BASF für die Kraftwerke zuständig und für die Netze dort. Also ich weiß, was zumindest diese Art der energieintensiven Industrie braucht. Der Energiebedarf dieser Industrie, der entspricht dem Jahresbedarf von Dänemark oder auch Luxemburg. Also das ist einfach nicht lokal leistbar. Und so geht es mit vielen Industriebetrieben, die ja das Land irgendwie versorgen sollen. Also daran, ich glaube, dass durchaus machbar ist, die Beschäftigten mit Strom für ihre E-Mobile tagsüber mit PV zum Beispiel zu laden. Das glaube ich, das ist weitgehend machbar. Aber den Betrieb selber, das halte ich für unmöglich.
Da das ja so komplex ist, versuchen wir jetzt mal, das ein bisschen aufzurollen und die einzelnen Technologien in den Sektoren durchzugehen. Dann wird, glaube ich, manches auch ein bisschen klarer. Vielleicht beginnen wir mal beim Stromsektor, weil das ist ja so der zentrale Ausgangspunkt und da ist ja auch schon sehr, sehr viel passiert. Nehmen Sie uns da mal mit. Wir haben natürlich PV, wir haben Windstrom. Was sind da noch so die zentralen Bausteine oder Technologien, die jetzt da für die Sektorenkopplung essentiell werden?
Netzausbau. Also wir müssen immer auch erstmal gucken, dass der Strom ganz sicher auch dorthin kommt, wo er gebraucht wird. Das Stromsystem und dessen Stabilität auf Dauer zu gewährleisten, ist wirklich eine Aufgabe, die ohne Netzausbau vermutlich nicht geht. Das hängt, Sie können im Moment schon beobachten, dass die Schalthandlungen, die die Übertragungsnetzbetreiber vornehmen, ich glaube auch die Verteilnetzbetreiber, zumindest in der 110 kV-Ebene, die steigen exponentiell. Also das heißt, Netze sind heute schon sehr schwer zu betreiben, ja. Und der Blackout aus Spanien und Portugal hat uns ja vor Augen geführt, was das dann bedeutet, wenn da mal es leider schief geht. Ne? Also wir brauchen den Ausbau des Netzes, wir brauchen dann, wenn wir immer weiter in Richtung Sektorenkopplung, um in dieses Surplus-Modus zu kommen, wo man im Grunde genommen gucken muss, wo kann man den Strom, der sonst nur durch Abregelung, also vernichtet würde oder nicht geerntet würde, eigentlich korrekterweise, wie kann man den dann umsetzen in entsprechende Speicherung. Also das muss eine Kombination sein aus Netzausbau und weiterer Ausbau der Winderzeugung und PV-Erzeugung. Und zwar durchaus vermutlich auf allen Granularitätsstufen. Also sowohl auf den Hausdächern, also PV, ja, als auch weiterhin Solarstromspeicherparks. Also das ist die Kombination aus PV-Feldern plus Batterien, ja, als auch dann große Windkraftanlagen an der richtigen Stelle. Da hat übrigens das Energy Lab am Campus Nord des KIT eine echte Vorreiterrolle gespielt, denn dort stand, ich glaube es war 2014, der erste Solarstromspeicherpark, also die Kombination aus großem PV-Feld mit ungefähr 1 Megawatt Peak und ungefähr 1,5 Megawattstunden Lithium-Ionen-Speicher. Ja, und das war vor 10 Jahren und das Vorbild für alle die jetzt in Deutschland ausgerollten Kombinationen dieser Art. Meistens sind wir mittlerweile so bei 8 bis 10 Megawatt PV-Peak und ich glaube, die machen dann 4, 5, 6 Megawattstunden hin. Und alle verweisen dann auf die Mutter sozusagen dieser Technologie und die steht am KIT im Energy Lab am Campus Nord.
Ehrlich gesagt, wenn ich an Sektorenkopplung denke und wie man das jetzt wirklich komplett auf andere Sektoren auch noch ausweitet und die damit reinholt und verbindet, dann stelle ich mir das schon unfassbar komplex vor, das alles zu koordinieren. Sie haben es gerade schon gesagt, Netzausbau ist da der Riesenschlüssel. Netzausbau heißt ja auch die Digitalisierung des Netzes. Ja. Also tatsächlich, dass ja alle Stellen miteinander kommunizieren können. Können Sie da noch mal ein bisschen reingehen, weil wir da meistens irgendwie doch eher so bei den Privatnutzern und dem Smart Meter hängen bleiben, aber so auf dieser Systemebene, was muss da wie digitalisiert und verknüpft werden?
Das fällt mir deshalb leicht, weil die Professur, die ich am KIT habe, die heißt Energieinformatik. Also ich mache genau die Digitalisierung und die Systemorchestrierung, sage ich mal, ja, des Systems. Ja, es wird häufig, geht es um die Stabilisierung grundsätzlich des Netzes. Wir könnten zum Beispiel jetzt im Straßenzug anfangen, also gehen wir raus aus dem einzelnen Haus. So eine Situation, wie ich sie vorher dargestellt habe, dass da um 12 Uhr ein Problem entsteht, das kann man durch entsprechende Interaktion der Haus-Energy-Management-Systeme schon ein Stück weit lösen, indem eben nicht alle morgens gleich, wenn die Sonne scheint, ihre Batterien vollladen und dann gibt es um 12 das Problem, sondern der eine speist dann halt schon ein und lädt dann später um 12 die Batterie voll. Aber das muss eben koordiniert werden, entweder direkt per Befehl, also indem irgendein Optimierer gelaufen wird, oder durch lokale Energiemärkte, die aber auch wieder digital und automatisiert sozusagen durchlaufen müssen. Das ist mal ganz lokal gesagt. Ähnliche Fragestellungen ergeben sich dann für, wenn wir so langsam den Scopus aufmachen, für regionale Netze. Übrigens ja nicht nur Stromnetze, sondern natürlich auch Wärmenetze und Gasnetze, dann immer diese Balance zwischen Erzeugung und Nachfrage zu matchen. Ja, das muss immer genau passen, weil sonst hat man halt ein Stabilitätsproblem. Und dafür wiederum braucht man eine Automatisierung, die an den einzelnen Stellen die Daten rechtzeitig bereithält, sei es jetzt zum Beispiel für sogenanntes Demand-Side-Management. Also wenn jetzt die PV-Anlage weniger Leistung liefert als gedacht, dann muss ja, damit es stabil bleibt, die Nachfrage sofort sinken, ne, damit es wieder die Balance hat. Und das geht natürlich dann über entsprechende Digitalisierungselemente, sodass dann die Abnahme dort, wo sie kann, zurückfährt. Dazu gehört auch die Fähigkeit, zum Beispiel mit irgendwelchen KI-Algorithmen, an denen wir auch forschen und die wir auch im Energy Lab umsetzen, dann Vorhersagen zu machen, probabilistische Vorhersagen von sowohl erneuerbarer Erzeugung als auch des entsprechenden Verbrauchs und das dann entsprechend in Einklang zu bringen durch Vorabnetzberechnungen, also Simulationen mit High-Performance-Computing, vielleicht sogar in Echtzeit, um zu schauen, ob diese Balance auch tatsächlich von dem Netz geleistet werden kann. Das sind so Themen, die sich hier in dem Bereich ergeben und an denen wir auch sehr intensiv forschen.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, die stationären Batteriespeicher, die natürlich auch eine größere Rolle spielen werden. Aber für uns ist jetzt interessant, wir haben natürlich schon häufig hier in diesem Podcast darüber gesprochen, aber mal so aus Ihrer Sicht, also so ein bisschen der systemischen und Obersicht irgendwie das zu betrachten. Was ist aus Ihrer Sicht denn die Aufgabe in Zukunft von solchen stationären Großspeichern?
Naja, also zunächst mal, wenn alle in ihren Häusern viel stationäre Großspeicher hätten, ne, also dort, wo früher die Öltanks standen und Gott sei Dank jetzt nicht mehr stehen, wenn man also dieses Volumen mit entsprechenden Speichern vollstellen könnte, es muss natürlich bezahlbar irgendwie sein, PV auf dem Dach hat, ja, dann hat man dieses 12-Uhr-Problem nicht, von dem ich vorher gesprochen habe. Also es ist klar, dass wir ein System, das auf erneuerbaren Energien beruht, ohne Speicher ist das gar nicht denkbar. Denn es muss jetzt nun mal die Erzeugung über den Tag irgendwie verteilt werden. Das ist bei Photovoltaik, glaube ich, ganz klar, dass es in der Nacht keine Produktion gibt. Denn dadurch ist ja die Nacht definiert, dass die Sonne nicht scheint. Für Wind ist es ganz ähnlich. Gibt es ja auch Auf und Ab. Und allein um dieses Auf und Ab etwas auszubalancieren und damit für die Stabilität des Stromnetzes sozusagen angenehmer zu sein, sind Speicher schon mal wichtig. Sie sind auch wichtig jetzt zum Beispiel, wie die Übertragungsnetzbetreiber sie als sogenannte Booster, Grid-Booster einsetzen. Also wenn wir eine Leitung haben, die an wenigen Stunden im Jahr überlastet ist, dann kann ich auch, statt dass ich da eine zweite Leitung ziehe und die Kapazität verdopple, einfach auch eine Batterie davor und dahinter bauen und sozusagen aus den Batterien leben und sowas wie eine virtuelle Leitung machen. Ja, und dafür braucht es diese stationären Großspeicher auch. Und dann in Sektorkopplung, ich hatte das ja vorher schon bei der Dunkelflaute angedeutet, da werden es vermutlich nicht die Lithium- oder Post-Lithium-Ionen-Speicher hinbekommen, weil die Energiemengen zu groß sind. Dort wird man in den Molekülspeicherung gehen müssen, also Wasserstoff oder Methan oder ähnliche Dinge.
Ja, aber da sind wir auch beim Thema. Sprechen Sie doch mal über diese Power-to-X-Lösung. Also, dass man diesen Strom in diesen Stunden, wo man die Netze nicht überlasten will, dass man da zum Beispiel Wärme herstellt, dass man da irgendein Gas erzeugt oder irgendwie ja diesen Strom anders speichert. Wie kann man das noch beschleunigen oder welche Sektoren konkret würden Sie da empfehlen?
Naja, die Wasserstofffrage steht ja jetzt in Deutschland schon eine ganze Weile im Raum, der genau dafür gedacht ist. Da ist auch die Frage nach diesem Backbone-Wasserstoffnetz, das dann auch eben Energien von Nord zum Beispiel nach Süd nicht über die Stromleitung transportiert, sondern über die Wasserstoffleitung. Sie könnten auch mit entsprechenden hocheffizienten Verfahren Methan herstellen und damit die Infrastruktur, die schon da ist, sozusagen nutzen. Es geht immer irgendwie darum, aber damit es sozusagen noch bezahlbar ist, muss es dann wieder so Plusstrom eigentlich sein, der da gerade nicht gebraucht wird. Und das ist dann gleichzeitig der Speicher, weil man kann Wasserstoff sehr gut in Kavernen speichern oder auch Methan sehr gut in Kavernen speichern. Da kriegen Sie diese großen Energiespeichermengen hin, ja, die bisher in fossilen Brennstoffen auf der Halde, die Kohlehalde ist auch nichts anderes als ein Speicher für das Kraftwerk, ja, dann da gespart. Jetzt müssen wir andere Formen finden. Das können dann auch die Flüssigkraftstoffe sein, die für die E-Fuels, also aus erneuerbaren Strom und CO2 aus der Luft hergestellten Kohlenwasserstoffe für Schwerkraftverkehr zum Beispiel. Das ist natürlich auch eine Form von Speicher, der dann wieder gebraucht wird, wie gesagt, wenn die Großwetterlage sozusagen es nicht hergibt, dass es Wind und Sonne von allein sind.
Dass das technisch geht, das finden wir schon mal ganz, ganz toll. Ist sehr gut in diesem Podcast platziert. Jetzt kommen wir mal zu diesem zweiten Arm, den Sie ja immer wieder sagen, es muss bezahlbar sein. Also ganz konkret, Wärme, Speicher, Wasserstoffspeicher und E-Fuels. Ist das eigentlich zu bezahlen? Ich meine, dass das funktioniert, glaube ich, wissen wir sehr, sehr gut. Aber passiert das auch?
Also man kann Wasserstoff schlicht und ergreifend aus dem Elektrolyseur holen. Ja, das geht. Sie jetzt in der richtigen Skala darzustellen, weil da muss man schnell in die Megawatt-Skala kommen. Da hat sich Europa das ja eigentlich vorgenommen, tut sich die Industrie schwerer als gedacht. Das hängt aber auch mit der Abnahme. Also denn es gibt anscheinend zu wenig Projekte, die das dann auch nachfragen. Ne? Da bin ich kein Spezialist, sondern das ist das, was ich so höre. Für Elektrifizierung im Verkehr, der Hochlauf der E-Mobilität, den sehen wir. Da ist es ja, glaube ich, eher die Frage, wie ist das mit der, wo kann ich laden, wo sind die Ladesäulen, gibt es genügend davon und so weiter. Aber da sehe ich eigentlich nicht so viele Hinderungsgründe. Bei den E-Fuels, die sind sozusagen noch deutlich zu teuer, ja, ich glaube Faktor 2 oder 3, so dass im Moment die niemand kaufen würde. Ich glaube, im Flugbereich gibt es dieses E-Kerosin, das die eine oder andere zu verwenden, um sozusagen die CO2-Kompensation durchzuführen. Im Wärmebereich ist es so, dass da hängt es eben immer von der Wärmeanwendung und dem Temperaturniveau ab. In dem Moment, in dem Sie eine Fußbodenheizung haben und ein gut gedämmtes Haus, ist die Wärmepumpe auf jeden Fall konkurrenzfähig. Überhaupt keine, ich habe ja selber eine, also das ist meiner Meinung nach keine Frage, solange die Strompreise insgesamt halbwegs in einem gewissen Rahmen bleiben. Ne? Also während der Phase, als die Preise so stark gestiegen sind aufgrund des Angriffskriegs, da ist es natürlich dann schon auch eine Herausforderung. Da muss man dann gucken, war es der Strompreis, der besser drin ist, oder der Gaspreis. Aber das ist, glaube ich, für den Raumwärmebereich, das geht auf Dauer. Wo es schwierig wird, sind Temperaturniveaus, die in der Industrie gebraucht werden, die eben deutlich höher sind. Da muss man erst zum Teil die Wärmepumpen noch erfinden. Und sie brauchen eben dann auch eine entsprechend große Wärmequelle auf der niedrigeren Temperaturseite. Ja. Also viele denken jetzt an so Großwärmepumpen für Fernwärmenetze aus Gewässern. Ja, also hier in Karlsruhe, ich glaube auch in Mannheim, so eine Großwärmepumpe 20 MW, die man in den Rhein, also den Fluss rein jetzt, ja, reinhält, also um dort dann die entsprechende kalte Seite zu haben, aus der man die Wärme herausnehmen kann.
Sie haben es gerade schon thematisiert, Elektroautos, das ist wahrscheinlich auch hier jedem Hörer in diesem Podcast natürlich klar, dass der Trend da ganz klar hingeht. Wir sehen das aber auch genauso bei E-Bussen und E-Lkw mittlerweile, dass sich das doch sehr in diese Richtung so verschieben wird. Nun gibt es aber natürlich im mobilen Bereich, im Verkehr auch noch andere Technologien, aber wenn wir jetzt mal bei diesen bleiben und einfach mal annehmen, dass das immer weiter nach oben gehen wird, dann haben wir da natürlich sehr, sehr viele mobile Speicher in Zukunft im Energiesystem, die immer rumfahren. Wie können wir die denn in einem Gesamtsystem, wie können wir die einbinden und effizient nutzen?
Ja, das ist sofort die Frage nach der Bidirektionalität. Ne? Also wenn die Speicher groß sind, das sind sie vergleichsweise, und sie sind auch angeschlossen, dann kann natürlich die Energie dazu genutzt werden, um dann eventuelle Knappheiten auszugleichen, indem sozusagen ausgespeichert wird. Dazu ist wieder die Digitalisierung wichtig, weil lokal klar sein muss, was wird wann wo wie gebraucht und was ist überhaupt angeschlossen und was kann man dann entsprechend auch aggregiert, weil das einzelne Fahrzeug bringt ja nicht viel, sondern sie brauchen dann gleich eine Flotte, so einen Schwarm, nicht nur Intelligenz, sondern Schwarmverhalten, um dann zur Netzstabilisierung beizutragen. Und das ist eine der großen Chancen, die wir haben. Da müssen wir irgendwie rechtliche Fragen klären, wer dann die Alterung der Batterie zahlt und Ähnliches. Aber das ist eine der Chancen, die wir demnächst hoffentlich auch nutzen werden. Also ich würde danach schauen, dass ich selber ein bidirektionales E-Mobil mir jetzt dann kaufe. Darauf habe ich auch gewartet. Ja, es gibt ja jetzt welche.
Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassend, was ich bisher jetzt so mitgenommen habe. Wir haben manche Bereiche jetzt gerade natürlich im Verkehr, wo Sie gerade drüber gesprochen haben, wo wir eine tolle Dynamik drin haben und wo eigentlich auch die Lösungen sozusagen schon auf dem Tisch liegen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Wärmepumpen, die sich auch ganz gut entwickeln, wo man noch gucken muss, wie kriegen wir die größer, wie kriegen wir die auch vielleicht in industrielle oder in die Wirtschaft irgendwie mehr rein. Aber dann gibt es eben noch andere Bereiche, die scheinen noch irgendwie sehr unklar. Das habe ich auch ehrlich gesagt so am Anfang des Gesprächs bei Ihnen immer so ein bisschen mit dieser Skepsis jetzt verbunden. Jetzt verstehe ich das erst so richtig, weil Sie natürlich sagen, wir haben da noch so Technologien, da ist der Markt noch nicht ganz klar, so wie bei grünem Wasserstoff. Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Wir haben nicht wirklich die Abnehmer, deswegen wird nicht so viel produziert. Wir haben da diese E-Fuels, die sind im Moment noch viel zu teuer und keiner traut sich daran. Aber gleichzeitig haben wir eben Bereiche, wie beispielsweise Schiffsverkehr, Flugverkehr und sowas, da müssen wir wahrscheinlich irgendwann, wenn wir das wirklich durchziehen wollen, dann da dran. Also habe ich das richtig verstanden? Dieses Spannungsfeld, da sind eben noch sehr, sehr viele offene Fragen. In manchen Technologien ökonomischer Natur in erster Linie, aber auch technologischer, ob wir das so hinkriegen, oder?
Ja, also das, vor allem, ich finde jetzt Ihren Begriff des Spannungsfelds gut, weil ich ja das mit diesem Energietrilemma schon beschrieben habe. Das ist genau so ein Spannungsfeld. Und das immer die Frage stellt, ja, ist das denn bezahlbar? Gibt es da einen Use Case dazu oder einen Business Case dazu? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns eben. Und deshalb geht es auch nicht so schnell voran, wie man sich das vielleicht, wie ich auch zunächst mal mir das naiverweise vorgestellt habe. Ja, also es sind andere gewichtige Faktoren der Gesellschaft, die dann da reinspielen und sagen, Moment mal, also so schnell könnt ihr nicht machen, weil dann klappt es wirtschaftlich nicht oder dann klappt es mit der Versorgungssicherheit nicht oder es klappt mit der Akzeptanz nicht. Ja. Und so versuchen wir eben so gut als es geht als Gesellschaft in diese, weil da müssen wir ja aufgrund des Klimawandels hin, ne, in diese Zukunft zu kommen, in der wir eben dann so wenig wie möglich CO2 emittieren.
Herr Hagenmeier, vielleicht stellen Sie uns ganz kurz mal in diesem Podcast dar, Sektorenkopplung heißt im Umkehrschluss, jetzt mal ganz pauschal gesagt, dass wir alle insgesamt Energie sparen, weil wir sozusagen die Überschussenergie, die wir erzeugen, nicht wegschmeißen müssen, sondern irgendwo speichern oder gleich in anderen Sektoren nutzen. Haben Sie irgendwie eine Zahl für uns, wie groß eigentlich dieses Potenzial, also jetzt mal theoretische Potenzial der Sektorenkopplung in Deutschland mit allen Erzeugern, Speichern und Verbrauchern ungefähr wäre?
Das Potenzial ist dann das, was im Moment eben nicht elektrifiziert ist. Ja? Also das heißt, diese gesamten Anteile des Verkehrs, die ich vorher genannt habe, die Wärmeanteile und die Industrieanteile, die im Moment eben nicht elektrifiziert sind, das sind dann 400 bis 500 Terawattstunden. Ja? So wären es. Also von dem dann Gesamthaften sind es 40%, grob. Ne? Und im Grunde genommen ein bisschen weniger, als was wir im Moment sowieso schon im Stromsektor haben im Moment, ja. Also man kann andersrum auch sagen, um das Potenzial der Sektorenkopplung zu heben, die dringend vonnöten ist, um das Gesamtsystem darzustellen, müssten wir in eine nahezu All-Electrical Society gehen, ja.
Ja, Herr Hagenmeier, herzlichen Dank für Ihre Expertise und auch für Ihre ehrliche Einschätzung, auch bei ja, manchen kritischen Punkten, die es in Zukunft noch so zu bewältigen gibt bei der Sektorenkopplung. Liebes Publikum, jetzt seid ihr dran. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Habt ihr zu Hause Sektorenkopplung schon umgesetzt? Habt ihr da irgendwie Wärmepumpe, PV auf dem Dach und so weiter? Wie ist das alles verbunden? Und wie nutzt ihr das auch? Welche Effizienzgewinne seht ihr da, die dann tatsächlich bei euch dann rüberkommen? Ansonsten, wir sind am nächsten Sonntag wieder zurück für euch. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfiehl uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.